Wie war nicht überhaupt so?
Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage, ehrlich gesagt.
Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Alles voll! Alles ist voll!
Ach, die Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Peace in, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Lirum Larum. An meiner digitalen Seite natürlich, wie immer, der wunderbare Sir Arne Tegen. Es ist 7.19 Uhr, herzlich willkommen.
Es ist wirklich, es ist 7.19 Uhr und ich sag's dir ehrlich, es fühlt sich an wie 7.19 Uhr, aber sowas von. Man hat ja so Morgen, wo man das Gefühl hat, eigentlich geht's so, und es ist, man steht um 6 auf, aber hat irgendwie um 6.20 Uhr das erste Mal das Gefühl, bin sowas von angekommen im Tag. Heute sage ich ehrlich, das wird ein Stück Arbeit. Das wird ein großes Stück Arbeit hier mit uns beiden. Ich habe ein Käffchen vor mir, das ist natürlich Basis, also ne, elementar, ohne wäre gar nicht möglich gewesen. Aber ich gucke ja hier in meine wunderschöne neue Kamera, Klammer auf, die natürlich noch nicht so funktioniert, wie sie sollte, aber gut. Und ich sehe, also ich sehe so aus, wie ich mich fühle. Ich bin ein Abbild meiner Gefühlswelt. Das ist heute wirklich, es wird ein Husarenritt, was auch immer das ist. Aber
ja,
ich
freue mich trotzdem, dass wir jetzt ein kleines bisschen enttäuschend, glaube ich, für alle, die halt bei Spotify das jetzt gerne sehen würden, weil das tatsächlich ja, ist neu, machen wir jetzt nicht mehr. Das hat ein, zwei andere Gründe, auf die wir jetzt detailliert gar nicht so eingehen wollen, aber von daher konzentrieren wir uns voll auf die Audiospur. Clips wird es natürlich trotzdem geben, aber ich sehe dich tatsächlich gerade auch nicht, das tut mir ein bisschen leid. Ich habe dich eben einmal in der Vorschau gesehen, da konnte ich das bestätigen, den Eindruck, bei mir trügt der Teint, sage ich ganz ehrlich. Also wenn ich ein bisschen mehr weiß wäre, dann wäre das aber auch wirklich die absolute Realität. Ansonsten tun mir meine Nachbarn vielleicht ein bisschen weh, weil ein bisschen leid, weil es ist recht hellhörig hier und ich fange jetzt hier schon an zu quatschen. Ansonsten, früh aufstehen ist ja nichts Neues mehr. So, ne, das ist ja, da bin ich jetzt ja seit ein paar Jahren inzwischen auch angekommen, aber es ist schon was anderes, irgendwie direkt performen zu müssen, Anführungsstrichen, als irgendwie so diesen klassischen Modus zu haben, dass man gerade aus Mordor rausläuft, gefühlt um 6.30 Uhr und dann halt erstmal so ein paar Stunden Zeit hat reinzurollen. Aber das wird schon, es wird interessant.
Du müsstest deinen Nachbarn eigentlich, müsstest du denen so ein bisschen Kohle einsammeln, weil die ja quasi Live-Podcast kriegen. Also die sind Patreon eigentlich.
Ich dachte, du machst jetzt, dass ich so warnen soll vorher, weißt du? Wie wenn du so dieses machst, ich feiere morgen meinen 40. Geburtstag, die Sabine kommt auch mit vorbei und wir trinken halt ein paar kurze. Es wird eventuell ein bisschen wild.
Ja, instantane Lebensbibelfrage. Mal gucken, ob das in die Lebensbibel reinkommt. Aber so Szenario wie bei uns beiden, man lebt in so einem Mehrfamilienhaus, keine Ahnung, 6 bis 10 Parteien oder so. Ist ja wahrscheinlich so basic, dass das irgendwie so ein Ding ist. Ab welchem Partylevel oder Anzahl der Gäste oder ab welcher erwarteten Eskalationsstufe muss man so einen Zettel unten reinhängen? Und ab welchem Level muss man eigentlich der Fairness halber auch sagen, wenn ihr Bock habt, euch ein Bier abzuholen, dann kommt gerne rum. Oder würdest du sagen, man macht es einfach nicht?
Den zweiten
Move
würde ich nie machen. Ne? Ich finde das auch immer so krass. Ich respektiere das ja irgendwie schon. Auf dem Dorf ist das ja auch noch total das Ding. Also je nachdem, aus welchem Dorf ihr so kommt, da werden safe einige gerade relaten. Ist ja zum Beispiel so, dass es sehr verpönt ist oder du dich extrem unbeliebt machst, wenn du jetzt zum Beispiel heiratest und du gehst nicht diesen Weg zu sagen, okay, es gibt einmal, das ist ja dann glaube ich Polterabend, nennt man das so, ne? Das machen ja gar nicht so viele. Und Polterabend
da wird
ist
jeder
dann ja eigentlich,
eingeladen.
Das ist
free for all.
Dann ist Open Invitation. Du musst dir das mal vorstellen. Das du lädst dein ganzes fucking Dorf ein. Und ich habe ja so diese für mich grundnormale Lebenseinstellung, dass ich halt so damit rechne, dass, sagen wir mal, von der Menschheit sind vielleicht so 20% der Menschen annähernd kompatibel mit mir. Und das ist eigentlich auch so meine Grundeinstellung, dass ich mich mit diesen 20% gerne hochprozentig auseinandersetze. Und gerade dann auch an so besonderen Tagen, wo man ja eigentlich Lust hat, halt die ganz tollen Menschen um sich herum irgendwie um sich zu scharren, dass man dann genau das Gegenteil macht, ist für mich natürlich, kannst
ehrlich,
du dir denken.
Von den 20% sind relativ wenige Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Uelzen, sodass man sie beim Polterabend gerne eingeladen hätte.
Aber sie trinken halt so gerne Korn, Mensch. Was sollen sie denn machen? Sie wollen doch einfach nur den Doppelkorn da stehen sehen, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, nee, das ist nicht so meins.
Deswegen, okay, aber dann den ersten Teil, den Zettel, den Informationszettel. Macht man den überhaupt?
Ich hab's
nie
gemacht.
Es nimmt ja ein bisschen Wind aus den Segeln. Ich hab's auch nie gemacht, aber eigentlich macht man sich ja selber das Leben ein bisschen leichter, wenn man sagen kann, ey, ja, es ist ein Waschbecken aus dem zweiten Stock geschmissen worden, aber wir haben vorher gesagt, es könnte laut werden. Also weißt du, du hast ja schon mal dir ein bisschen Puffer erarbeitet, wenn du einfach so einen scheiß Zettel hinlegst.
Ja, ich finde erstmal, also auch da so, ne, die Perspektive im Leben wird natürlich ganz schnell geändert, wie jetzt irgendwie bei mir, natürlich klar auch mit Kind, weil früher wäre ich jetzt irgendwie auch so der Annahme gewesen, mein Gott, wenn du dich für ein Leben in der Großstadt entscheidest, so, und du wohnst auch vor allen Dingen im Zentrum und wohnst nicht irgendwo, wo du behaupten kannst, boah, hier ist es wirklich immer so schön ruhig, man hört gar nichts, draußen die Straße. Das ist ja bei dir so, würde ich sagen. Bei dir, da wo du wohnst in Düsseldorf, noch etwas halt nördlicher als ich, da ist auf den Straßen ja nicht viel los, weil, keine Ahnung, da ist keine Industrie, da sind auch nicht wahnsinnig viele Läden, da ist kein Nachtleben, da passiert nichts. So, bei mir in der Straße, erstmal brennt es hier jeden zweiten Tag. Das ist so verrückt. Wir hatten ja den Machetenmörder hier auch letztens, der wurde übrigens nie geschnappt. Also der ist immer noch on the loose, der ist immer noch free. Und sowas passierte ständig. Deswegen sage ich eigentlich, wenn man jetzt hier wohnt wie ich und es ist Wochenende in der Großstadt, dann muss man damit rechnen, dass die Samstagnacht nicht ruhig ablaufen wird. So bin ich jetzt natürlich der allererste, der sich ultimativ abfuckt, weil gut klar, wenn man möchte, dass da irgendwie die precious Stunden, wo so ein kleines Wesen einfach mal in Ruhe schläft und man vielleicht auch selber schlafen kann, ja, das ist halt relativ entscheidend, deswegen ist das natürlich katastrophal. Ich habe früher schon auch immer dann Ärger bekommen, also ich habe ja so früher Anfangszeit ein Studium, boah, ich weiß gar nicht, das hat wahrscheinlich nie geklappt, ne, dass du irgendwie mal dabei warst bei einer der Partys, oder? Warst du mal bei einer Geburtstagsparty von mir in Köln damals dabei?
Nee, ich glaube, ich war nie eingeladen.
Ja, genau. Und was die da, du Wichser. Guck mal, wie traurig das ist. Weil früher habe ich das schon immer gemacht. Früher habe ich mir die Mühe dann gemacht. Ich habe ja eh immer viel gehostet.
Du bist ja auch Gastgeber. Du bist ja gerne Gastgeber, ja.
Ja, früher war ich das mal. Also wir haben uns ja letzte Episode darüber unterhalten, was du für ein hervorragender Gastgeber bist. Aber da bin ich jetzt gerade, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, ehrlich gesagt, der Effekt. Nee, ich habe das nie gemacht. Ich habe immer Stress bekommen. Ich würde sagen, für die Lebensbibel, man sollte es machen, vorzuwarnen. Also ich finde eher auch, man muss da schon ein bisschen Abstriche machen, wer auch dann denkt, man kann wirklich so Abrissparty dann in der eigenen Bude machen. Weiß ich nicht, das finde ich schwer. Also man sollte da ja irgendwie schon so den Kompromiss gehen, dass man sagt, hey, also optimal ist ja dann eigentlich auch, wobei eigentlich ist es auch nie optimal. Ich finde ehrlich gesagt dieses, man macht so bis 1, 1:30 und dann soll langsam der Umsprung aufkommen, wir gehen alle noch in den Club. Erstmal klappt das eh nie. Also es klappt wirklich nie, es ist ein Drecksplan. Ist
eine desolate Quote.
Deswegen ich mache einen absoluten Storno-Move. Plant eure Geburtstagsparty nicht so. Die fängt in der Bude an oder die fängt da an, wo sie anfängt und die endet auch da. Es ist immer besser so. Und dann hängt halt so ein scheiß Zettel auf, wenn ihr ein paar Nachbarn habt, mit denen ihr euch wirklich gut versteht, die vielleicht auch so vom Altersspektrum her ganz gut passen, dann würde ich sagen, macht man das eher so im Flurfunk. Schönes Wort, dass man denen so Bescheid sagt und so, hey, übrigens, ne, sorry, sind ja meistens auch die dann eher so dicht an dir dran sind vermutlich, weil du mit denen mehr Kontakt hast, die kannst du dann auf der Tonspur, glaube ich, einladen und da so ein bisschen Schärfe rausnehmen und der Rest passiert halt, mein Gott.
Ist so, ne? Ich habe auch noch nie so einen Zettel rausgehängt, ich habe aber schon relativ häufig mal so einen mitbekommen und ich hatte auch immer
Bist
so
Bist du mal hingegangen?
Gefühl, so, nee.
Wenn du dann quasi eingeladen warst.
Also 1.b von dieser Lebensbibelfrage, da geht man auch nicht hin, Alter. Also da gehst du vielleicht hin, wenn es so ein Szenario ist, weiß ich nicht, jemand ist neu in das Haus gezogen, sagt dann, wir machen Einweihungsfeier, könnte ein bisschen lauter werden, wenn ihr Bock habt, euch ein Bier abzuholen, kommt rum. Dann finde ich es eigentlich ganz nice hinzugehen, damit man irgendwie mal so ein Get-to-Know und ein kurzes Gesicht zu den Leuten kriegt. Aber in so einem normalen Setting geht man da nicht hin. Also keine Ahnung, unsere Nachbarn hier im Haus haben vor ein paar Monaten geheiratet und haben dann irgendwie sind glaube ich nach der Hochzeit nochmal hierher gekommen und hatten so ein bisschen Friends and Family da und irgendwie so. Und die hatten halt, die haben es richtig cute gemacht. Die haben sogar hier nicht unten einen Aushang gemacht quasi, sondern jeder hat in seinem Briefkasten einen Zettel. Ich glaube sogar noch mit so einer Packung Kekse oder so. Also es war so richtig Next Level. Und die haben halt auch reingeschrieben, ne? Wir haben unsere Freunde und Familie wegen der Hochzeit hier bei uns zu Hause, kann ein bisschen lauter werden, kommt gerne rum auf ein Getränk. So, also da geht man doch nicht hin, ey. Dann stehen doch nicht auf einmal Leonie und ich auf der Hochzeit von unseren Gästen, von unserer Nachbarn und stehen da und sagen, ja, ihr hattet da gesagt, wir wollten uns Bier abholen. Also da sind wir uns doch einig, dass das eine Invitation ist, die keine ist. Das ist Courtesy, das ist einfach nur
ja, reine Höflichkeit und wirklich ja, der explizite Wunsch, dass das bitte niemand macht.
Oder geht dahin, flankt euch 7,5 rein, snackt das Buffet und geht wieder rüber und sagt, ey, wenn du nicht willst, dass wir kommen, dann schreib's nicht auf den Zettel.
Ja, find außer ich auch fair. Man hat das Gefühl, dass man so ein mega Party-Starter-Typ ist. So. Ja, also das stimmt. Gilt jetzt nicht für mich, aber es gibt ja schon so ein paar Charaktere, denen würde man so attestieren, ey, die machen jede Party besser. Das sind, keine Ahnung, das sind gute Tänzer, das sind gute Sänger, die haben Ideen. Wenn die Tanzfläche irgendwie um 23.30 Uhr noch nicht angeschoben wurde, dann sind das die Menschen, die da irgendwie den Igniter machen und dafür sorgen, dass auf einmal alle sich auch trauen, weil die auf alles scheißen. Also wenn man so ein Typ ist, dann ist das ja vielleicht sogar ganz geil. Das ist ja hier Wedding Crasher oder so, war doch auch mal so ein Film, das war so ein bisschen das Prinzip.
Ja. Ja, es ist ja auch total geil. Also ich weiß, in Lüneburg gab es ja damals das Warmos als in großen Anführungsstrichen Club. Also sowas, wo man mal hingehen konnte, was trinken und ein bisschen tanzen konnte und so.
Gute und wirklich fatale Abende da gehabt.
Ja, absolut. Also nicht so fatal wie in einer Garage, fairerweise. Aber es war auch,
ja gut, da bin ich zweimal fast gestorben.
Naja, jedenfalls hatten die ja auch mal, da war ja auch mal das Setting, man ist dann da, was weiß ich, irgendwie um 12 oder so hingegangen, je nachdem wie alt man war, und ab 1 oder so ging dann da vielleicht in Anführungsstrichen die Party los, aber da hattest du ja auch immer diese zwei, drei, wir haben sie immer die 11-Uhr-Tänzer genannt, das waren ja immer so zwei, drei Leute, die einfach auf der Tanzfläche waren, mehr oder weniger alleine und einfach versucht haben, diesen Abend in Gang zu bringen. Ich hatte da immer einen heiden Respekt vor, die waren jetzt nicht der Typ, dem das zufliegt, hätte ich jetzt gesagt, aber an sich so jemanden zu haben, das ist absolut Gold wert. Also eigentlich musst du dir ja, also wenn du jetzt im Bekannten- oder Freundeskreis keinen hast, aber trotzdem, keine Ahnung, Hochzeit, Polterabend, sonst was feierst, dann buch dir einen, Alter. Dann geh auf Kleinanzeigen, so wie du Umzugshelfer buchen kannst für eine Zwamboli-Stunde, dann buch dir für die ersten kritischen zwei, drei Stunden des Abends, buch dir so einen Partystarter. Buch dir den Igniter, Ignite Ingo, weiß ich nicht. Und dann
Ignite
Abfahrt,
Ingo, Alter, was ist das bitte für ein geiler Künstlername? Du lässt dich buchen, du heißt einfach fucking Ignite Ingo,
Ignition
du benutzt
Ingo oder
noch
so.
Wet Gel, 100%, du hast so eine 800 Gramm Dose an deinem Waschbecken stehen und dann ziehst du dir noch so eine hier inzwischen wieder in Sonnenbrille jedes Mal auf und dann gehst du als Ignite Ingo hin und sorgst dafür, dass alle ausrasten.
Ja. Dann verdienst du dir einen Hunderter, hast noch frei trinken und frei essen und der Gastgeber ist absolut happy, weil die Party zwei Stunden früher losgeht als normalerweise.
Das musst du dir mal vorstellen, wenn du so eine Legende wärst, dass es tatsächlich, also deine Party halt hier rein Advertising-mäßig so viel geiler macht, dass die Leute sagen, Alter, hast du gehört, Mann, Ignite Ingo kommt auch. Da müssen wir hin.
Das ist hier eine extrem gute Idee, ehrlich
gesagt. Ja, Mann.
Wir sind da mal wieder was Großem auf der Spur, glaube ich.
Ich fand im Warmhaus immer krank, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Also du warst, ja gut, du warst ja also ähnlich auch wie ich, halt meistens irgendwie in einer Beziehung. Aber es gab auch so ein kurzes Zeitfenster, wo ich dann tatsächlich als Single mal ins Warmhaus gegangen bin. Und im Warmhaus fand ich es wirklich immer am absolut heftigsten. Gefühlt war das Zeitfenster, wo du realistisch eine vernünftige Frau im Warmhaus kennenlernen. Und ich mache gerade die riesigsten Anführungsstriche, die man machen kann. Weil dieses im Club eine Frau kennenlernen, also da könnten wir eine ganze Episode drüber machen, das ist ein ganz, ganz komisches Prinzip, wenn man jetzt nicht so der Typ ist, der wahnsinnig confident in einem Club schafft, Konversation zu starten, was meiner Meinung nach mehr oder weniger unmöglich ist, dann
das
ist
sollte
man
der Normalfall sein,
dann
schwerfällt.
Dann ist man so, ja, eigentlich in dieser Situation, dass man dann so, okay, wie tanze ich jetzt eine an oder wie schaffe ich es, weil guck mal, da kräuseln sich bei mir alle nicht vorhandenen Körperhaare, weil dieses Antanzen-Prinzip ist ja auch so katastrophal. Es gibt mehr oder weniger keinen guten Weg, außer die Blicke treffen sich und beidseitig checkt man so, oh mein Gott, so, also da findet man sich offensichtlich auf dieser Basis schon mal wahnsinnig interessant, dann kann das funktionieren, aber es ist eine schlimme Basis. Im Warmhaus hatte ich immer so das Gefühl, dieses Zeitfenster war so eine halbe Stunde. Es gab eine halbe Stunde und dann war so ganz schnell, du guckst das nächste Mal auf die Uhr, dann ist es irgendwie 2.30 Uhr und dann machst du einmal so diesen, ich guck mal nach links, ich guck mal nach rechts und dann so, ja, okay, die Resterampe ist wieder etabliert, das wird heute nichts mehr, ich gehe vielleicht noch an die Bar, hol mir zwei ehrenlose Tequila, dann kotze ich zu Hause und gehe mit Tränen ins Bett.
Der politischen Korrektheit geschuldet, möchte ich noch dazu sagen, den Frauen ging es exakt genauso. Die haben sich dann auch umgeguckt und festgestellt, okay, da sind noch drei wankende absolute Vollkatastrophen, die in der Kreisliga mal drei Tore gemacht haben und da seit 12 Jahren von erzählen. Ich gehe auch einfach mit meinen Mädels noch einen Asti trinken und weg.
Weißt du, was meine These ist? Dass ja genauso halt, genau wie Frauen halt von der Entwicklung her ja so ein bisschen früher dran sind und Männer halt immer so spät entwickelt sind. Ich habe letztens irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung dazu gelesen übrigens, woran das liegt. Ich glaube irgendwie die, als männliches Baby schläfst du irgendwie schlechter und musst irgendwie mehr,
kann ich
also die sind viel aktiver Und deswegen liegt es wohl auch daran, dass man halt als Baby natürlich die ganzen Entwicklungssachen und so, also man lernt und man trainiert natürlich, während man wach ist, aber man entwickelt sich, während man schläft als Baby. Und da das irgendwie wohl bei jungen Männern nicht der Fall ist, brauchen die dann halt auch wirklich sehr viel länger. Und auch in den ersten Babyjahren soll das wohl tatsächlich so der Fall sein. Und das war dann halt immer das Ding. Ich habe das Gefühl, dieser innere Zapfenstreich, den man sich dann immer so gesetzt hat bei der eventuellen Partnersuche, nennen wir es mal so, der ist bei Frauen wahrscheinlich so eine Stunde vorher gewesen und dann haben die halt...
Stimmt,
haben
die da halt kam die, das gefährliche Zeitfenster,
ja, genau.
Stimmt.
Dann haben die ihre Resterampe halt schon viel früher etabliert, sind dann natürlich auch durchgezogen, was dann halt noch viel mehr dafür gesorgt hat. Deswegen würde ich sagen, aus der POV Mann war es noch eklatanter, weil du dann halt eine Stunde später diesen Zapfenstreich hattest und dann festgestellt hast, okay, hier ist eh nur noch Würstchenparty und ja, beim Rest bin ich eventuell auch nicht interessiert.
Das ist eine extrem gute Beobachtung, weil du hast völlig recht. Also diese Zeitlinien, die liefen damals nicht linear nebeneinander her, sondern die liefen ein bisschen zeitversetzt. Das ist ein Problem. Ich finde, weil du das gerade meintest, man muss mal einen Shoutout ans Oktoberfest geben. Das macht man, glaube ich, also sehr selten, aus guten Gründen sehr selten. Aber die haben doch, soweit ich weiß, etabliert, dass du gerade die Mädels, ich weiß nicht, ob es für die Boys auch was gibt,
dass du quasi anhand der Schürze, ne?
Genau, je nachdem, wo du die Schleife links, rechts oder vorne oder hinten oder so, gibt, glaube ich, 3-4 Sachen, kannst du quasi erstmal signalisieren, ich bin in einer Beziehung, lass mich in Ruhe, ich will mir einfach nur hier ordentlich einen reinfahren, so, oder ich bin, weiß ich nicht, bin Single, aber lass mich tendenziell im Zweifel trotzdem in Ruhe, so, oder halt, heute kann absolut alles passieren, lass uns sprechen, mein Freund, so, das sind ja so ungefähr diese drei Dinger da, und das finde ich eigentlich geil, also das ist ja eigentlich total, weil das dieses ganze Antanz-Szenario, von dem du gerade gesprochen hast, was ja absolut würdelos ist, ne, weil wir sind uns ja eigentlich in so einem Club, damals ist es ja immer ein, okay, man hat irgendwie, nimmt Kontakt erstmal zueinander auf und denkt so, da könnte man, wir könnten jetzt ja mal gucken, ob wir miteinander irgendwie erstmal mal tanzen wollen, so. Und dann, wie man sich so nach und nach annähert und dann hat der oder die eine denkt schon, oh, da könnte was gehen, während das Gegenüber schon längst abgeschlossen hat und gesagt hat, nee, komm, verpiss dich, sobald du hier noch einen Schritt in meine Richtung machst, dreh mich um und tanze wieder mit meinen Girls und meinen Boys und so. Es ist ja einfach nur kompliziert. Also ein visuelles Erkennungsmerkmal hilft ja total. Deswegen finde ich, ist da diese Metrik die Meta auf dem Oktoberfest ist ja revolutionär eigentlich, ehrlicherweise.
Ja, es hört sich so wahnsinnig stumpf irgendwie trotzdem an, aber du hast vollkommen recht, weil das nimmt halt schon mal, nennen wir es nicht einen großen Part, aber einen kleinen Part dieser absoluten Übergriffigkeit, die natürlich auf solchen Partys irgendwie passiert, schon mal ein kleines bisschen raus. Ich glaube im Endeffekt, wie viele sich dann daran halten können oder am Oktoberfest überhaupt noch mit ihren Eyeballs in der Lage sind, das vernünftig zu identifizieren und sich daran zu halten, ist da eine andere Frage. Aber das ist so, Mann, ich fand auch, ey, das wirst du mit Sicherheit auch 4-5 Mal im Kopf haben, weil man hatte ja auch immer so in der Freundesgruppe, es war ja dann damals auch so ein Ding, damals war es vielleicht noch eher mal möglich, dass man auch mit ein paar mehr Jungs aus der Mannschaft irgendwie es geschafft hat, in den Club reinzukommen. Das ist, glaube ich, heutzutage ein bisschen schwieriger. Dann gab es ja auch immer den, der das so völlig übermotiviert gemacht hat mit dem Antanzen und so, ne? Und so ein richtiger Antanzprofessor war, das eiskalt durchgezogen hat. Und dieser Moment, weil es war ja eigentlich immer, also viele haben ja diese Meta durchgezogen und das ist ja dann, sage ich auch schon so, du bist der Wahnsinn in Fleisch, wenn du das so durchziehst, ist einfach blind von hinten eine anzutanzen, was erstmal A, extrem übergriffig ist, wenn man offensichtlich nicht davon ausgeht, dass die Frau da jetzt irgendwie Consent mitgebracht hat und dann aber der Moment passiert, weißt du, so dann kommt ja so der erste Testpunkt ist ja, ist das instantane Rejection oder wird so ein bisschen mitgevibed, weißt du?
Ja, ja, genau.
Und wenn zweites passiert ist, dann gab es ja diesen geilen Moment, dass dann die Frau sich irgendwann mal so nach 10 bis 20 Sekunden mal umgedreht hat, um mal zu checken, wer ist eigentlich der Typ, der gerade mit seinem halbharten Schwanz mich hier angrindet. Also schlimm, wenn man es ausspricht, aber es ist ja leider irgendwie ein bisschen auch Realität gewesen. Und dann der Moment kam, sie dreht sich um, sieht dann deinen Kollegen aus der Mannschaft und macht halt diesen so, oh mein Gott, nein. Und zieht wirklich komplett durch. Und that look on his face, ey, priceless, wirklich.
Ich sage, ich bin auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen froh, dass diese Lebensphase einfach abgeschlossen ist. Also es ist bei
aber
uns
ist
sehr
das,
gut.
War das früher schlimmer?
Jahre her.
Ja, ne? Also ich bin ich bin zu wenig in so Clubs unterwegs.
Wann war ich das letzte Mal in einem ja, Laden, in dem uns mal das Ziel im Wesentlichen Tanzen ist?
Ob das noch genauso schlimm ist und auch gerne, ey, wir wissen ja auch, das ist ja auch schön, wir haben ja auch auf jeden Fall eine eifrige weibliche Hörerschaft, gerne mal aus eurer POV und da wirklich nur mal mein Beileid und mein Mitleid, was ihr da wahrscheinlich schon alles ertragen musstet bei diesen Clubnächten, ja, da kann man nur versuchen, sich reinzudenken.
Und bitte, wenn ihr Feedback gebt, solltet ihr Nikita heißen, bitte kein Feedback geben. Die Nachricht will ich nicht hören.
Ey, aber Stichwort Übergriffigkeit. Mir ist tatsächlich auch wirklich was passiert jetzt wieder am Wochenende, weil GBT in Bremen stand ja an und das war an sich natürlich mega cool. Also ja, gab ein paar krasse Storylines, muss ich jetzt nicht ausführlich drüber reden. Aber es gab auch eine Samstagabend-Party und ich setze mal wieder Anführungsstrichen, wenn ich Party sage, weil das war auch eigentlich echt ein bisschen unangenehm, Mann. Weil ich bin ja irgendwie nicht nur als Kommentator, sondern irgendwie, also man ist ja halt auch Ausrichter, Veranstalter und so weiter und fühlt sich ja auch verantwortlich für das, was wir da den Leuten liefern, Entertainment. Und du kennst das ja auch, also unser Claim ist ja normalerweise, ey, das ist so Festivalstimmung, ihr werdet eine mega gute Zeit haben, es ist alles eine Riesenparty und übrigens, Stichwort Party, am Samstagabend gibt's auch immer noch eine richtig geile Sundowner-Party, da ist so am Eventgelände, also dann so quasi so neben der Tribüne, Sponsorendorf-mäßig, dann haut da unser DJ Oscar sein Set hin, was übrigens jedes Mal das gleiche ist, Oscar, wirklich, die Songreihenfolge ist jedes Mal gleich, du machst das gut, du bist ein guter DJ, mein lieber FDP-Mann, aber mach doch für die Party einfach man nicht, dass jeder Song immer nach dem nächsten folgt und man die Playlist auswendig singen kann. Naja, anderes Thema. Daran lag es auf jeden Fall nicht. Und dann, ich bin nach Turnierende, das ist immer so flüssiger Übergang, also letztes Spiel endet parallel, dann kommt irgendwie hier noch, stehe ich auf dem Court, mache ein Interview mit den Leuten und nebenbei hörst du schon, geht so 100 Meter weiter, geht die Musik an. Und ab da ist eigentlich schon, okay, man kommt langsam rein und normalerweise, du kennst es auch, es gibt natürlich Standorte, da ist es wirklich, teilweise sind es heftige Partys und manchmal ist es so ganz solide. Dann ja, braucht das immer so Stunde, anderthalb, bis eigentlich echt ein richtig guter Vibe ist. Und ab 23 Uhr ist das schon nochmal ziemlich eskalativ. Und auch wirklich nice. Kann man wirklich mal sagen, kann man empfehlen. Ja. In Bremen war der Fall. Ich bin nach dem Interview oder nach dem letzten Spiel, bin ich ganz kurz aufs Zimmer, weil das Hotel halt direkt nebenan war. War auch echt geil. Also da morgens, man ist einmal aus der Tür gefallen.
Ja, sowas ist geil.
War halt einmal Eventgelände, das war natürlich Premium. Ich bin einmal aufs Zimmer, hab mich, also nicht irgendwie frisch gemacht, weil das wäre ja auch wirklich unnötiges Tryharden, aber war trotzdem einfach einmal kurz auf dem Zimmer. War vielleicht so 20, 25 Minuten weg. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, ja, war das schon von weitem relativ früh erkennbar. Ach du heilige Scheiße, wer feiert hier sein Schützenfest?
Oha!
Weil es war ganz schlimm. Es waren erstmal, also das war so klassisch, es waren viel zu wenig Leute da für den Rahmen. Also das sah schon beschissen aus. Dann hast du schon wirklich aus der Ferne, hast du bestimmt schon 10 bis 15 Alkoholleichen identifizieren können, die dann auch so völlig unpassend irgendwie zu einem gewissen Song da teilweise schon rumgetorkelt sind oder irgendwas. Es war schon so ein ganz komischer Vibe und so ging das dann eigentlich auch weiter. Also, aber ich dachte mir dann so, ja komm, erstmal gehört es sich ja eh immer so ein bisschen, sich da auch den Leuten zu präsentieren, damit die irgendwie auch mal die Chance haben, mal Hallo zu sagen, was auch immer, mal ein bisschen mit den Leuten schnackt, sich ein bisschen Feedback einholt, wie auch immer, bin ich da geblieben, war auch eigentlich alles ganz nett. Nur dann, Stichwort Übergriffigkeit, und da dachte ich mir wirklich, Alter, was zur Hölle? Also erstmal, Confidence und dann aber auch das Level an Besoffenheit, was diese junge Dame dann da an den Tag gelegt hat. Ich stand dann da so in der Runde. Und auf einmal merke ich nur so, von hinten kommt eine Hand und hat mich dann so gestreichelt am Rücken. So. Mhm.
Unten?
Und
ich halt. Auf welcher Höhe ungefähr?
Ja,
also
so
eher
unterer
so Steißbein
Rücken.
Oder
unterer
Richtung
Rücken.
Nacken eher?
Unter, okay. Nee, so unterer Rücken, jetzt nicht, also die hat jetzt nicht meinen Arsch angefasst, aber es war so unterer Rücken und so.
So Lendenwirbelsäule.
Und
so.
Einfach okay. So aus dem Nichts so ein intensives Streicheln. Ich mich halt natürlich instant umgedreht, sehe dann erstmal so, steht da, keine Ahnung, so eine kleine Blonde vor mir und ich drehe mich um und meinte so, was soll das? So nach dem Motto, meinte halt direkt zu ihr so, ey, das ist wirklich erstmal extrem übergriffig und ich würde dich bitten, dass du es sein lässt. Und dann guckt die mich an und jetzt nicht getriggert sein, wenn ihr tatsächlich aus medizinischen Gründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen schielt, aber diese Dame hat in 9 Richtungen geschielt. Es war wirklich krank, die war so unfassbar besoffen und ich glaube, die hat kein einziges Wort verstanden, was ich gesagt habe. Dann hat die so völlig perplex geguckt und hat halt, und das war auch, das war eigentlich tragisch komisch, die hat halt, obwohl sie aussah quasi, also das war jetzt an sich eine ganz normale Frau, wahrscheinlich, ich erinnere mich nicht mehr wirklich, einigermaßen attraktiv, sagen wir so, aber die sah quasi durch ihr Level an Besoffenheit, sah die aus wie Karl Dallmann. Die sah aus wie Karl Dall, hat aber trotzdem weiterhin versucht, mich so mit ihren Augen zu risen, während ich ihr eigentlich gesagt habe, ey, lass mich in Ruhe, ansonsten fängst du dir gleich eine, so nach dem Motto, ne? Und wirklich, ich sag ihr das so, sie versucht mich weiter, guckt mich so an, so, will weiter ihren Riss auspacken und ich so, nee, jetzt wirklich so, ne? Also, entweder hast du es jetzt verstanden oder entfern dich bitte. Und dann, ey, wirklich 2 minutes later geht das Gleiche schon wieder los. So, dann steht die da wieder da und dann sage ich dir auch übrigens so, weil die ganze Zeit stand meine Freundin neben mir. So, also ich war der Meinung, ich habe das eigentlich so ganz souverän gehandelt, jetzt keinen Grund für sie, sich da irgendwie einzuschalten oder sauer zu werden, aber dann meinte ich nochmal zu ihr so, und übrigens, was das Ganze noch viel frecher von dir macht, das ist übrigens meine Freundin, die steht die ganze Zeit 1 Meter neben mir, was macht Karl Dall?
Rist auf einmal deine Freundin an.
Nein, die guckt meine Freundin an, macht nur so nach dem Motto so eine Reaktion, versucht mich weiter zu rissen. Das war der Zeitpunkt, wo meine Freundin kurz davor war, sich zu fetzen mit ihr. Also das war wirklich. Und dann musste ich der halt wirklich zum dritten Mal sagen, so, ey, lass gut sein. Also es trifft jetzt ausnahmsweise meine Frau in der Story. Natürlich sind es wahrscheinlich 95-98% Männer, ja, die sich normalerweise so daneben behandeln. Aber das ist nur nochmal mein Appell für alle da draußen, egal was für ein Geschlecht. Lasst es einfach sein mit dieser Scheiße. Also erstmal, also dieses in dem Fall ja nur leichte Maß von Übergriffigkeit und natürlich Disclaimer, das war jetzt für mich eine komfortable Situation, weil ich mich zu keinem Zeitpunkt bedroht gefühlt habe, weil ich halt viel stärker bin als diese kleine junge Dame, aber andersrum kann ich mir nur vorstellen, wie grandios schlimm das sein muss, deswegen seid einfach nicht so ein Arschloch, egal ob Mann oder Frau oder was auch immer.
Plus eins, Hochachtung trotzdem vor der Dedication zu sagen, die 7-fache Ablehnung macht mir gar nichts, die Tatsache, dass deine Partnerin da ist, macht mir gar nichts, ich werde diesen Kollegen mit meinem Schlafzimmerblick werde ich den sowas von nackt machen jetzt und dann wird er schon wissen, was gut für ihn ist. Man kann sich da so ein bisschen reinversetzen. Ich habe das weder aktiv noch passiv logischerweise jemals irgendwie erlebt oder gemacht, aber man hat das ja immer schon.
Wieso logischerweise? Was soll das?
Ich ein moralisch integres Wesen? Nein, ich wurde noch nie so ange... Also ich hatte noch nie eine Situation, in der jemand mich versucht hat, so übergriffig nach einem 1- bis 2-fachen Nein irgendwie, in der jemand das nicht geschnallt hat und ich sag mal, dass ich aktiv nicht der Mensch dafür bin, hoffentlich würde ich sagen, gibt's ausreichend Material, ja,
der Part
von
war mir
uns,
klar,
dass man
darum
das
ging's nicht. Aber ich hab schon, also ich hätte, boah, da hätte ich auch tatsächlich ein bisschen längere Liste. So, mir wurde, also, keine Ahnung, mir wurde schon mehrfach irgendwie mal in einem Club einfach an Schwanz gefasst und so und solche Geschichten, also halt wirklich so
bei
random.
Mir nur in der Fußballkabine natürlich, da passiert es regelmäßig, mir wurde natürlich auch regelmäßig ans Bein gepisst in der Dusche, das sind ja, die ganz normalen Vorgänge einer Männersportmannschaft und vermutlich auch einer Damensportmannschaft, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es da wesentlich
das
zivilisierter zugeht.
Das ist soziales Miteinander, also ja, wer etwas anderes sagt, der lügt.
Human Interaction. Ich habe noch eine Frage an dich wahrscheinlich nicht, aber eher an die Community, weil ich bin ja normal ein Mensch, ich träume ja nicht, beziehungsweise ich glaube, jeder träumt wahrscheinlich, ich kann mich halt nicht dran erinnern oder so, also weiß ich nicht, da kann auch gerne mal jemand, der sich da besser mit auskennt, sagen, ob theoretisch jeder träumt, also könnten wir so Matrix-mäßig bei jedem von uns anzapfen und könnten so ein Bild rausgenerieren und sagen, ja, du hast heute, by the way, du hast das und das und das geträumt, oder gibt's aber wirklich Leute, die nicht träumen, oder erinnert man sich nur nicht, keine Ahnung. Bei mir ist ja jedenfalls das Ding, ich erinnere mich eigentlich nie, was in der Nacht passiert ist, so inhaltlich, ja, ne, mal pennst du besser, mal schlechter, keine Ahnung. Man sagt ja immer so, wenn man direkt nach dem Wachwerden irgendwie versucht, das aufzuschreiben, dass man sich dann noch ganz gute Chance hat zu erinnern, keine Ahnung, funktioniert bei mir irgendwie nicht, bis auf, keine Ahnung, vor 4 Nächten oder so, habe ich zum ersten Mal so richtig lebendig geträumt. Also, ne, nicht so luzid, das gibt's ja auch, ne, dass man dann beeinflussen kann und sagen kann, okay, ich, keine Ahnung, ich biege jetzt mal hier nach links ab inhaltlich oder so. Was ja völlig crazy sein muss, so ein Bewusstseinszustand, irgendwas zwischen Wach und Traum und aktive Entscheidungen und passiv und so, also völlig crazy. Ich habe geträumt, und das, ich weiß bisher nicht, ob es ein Albtraum ist, also kein klassischer Albtraum, aber ob es eher was Negatives oder was Positives ist. Vielleicht kannst du mir da helfen oder der ein oder andere Hörer. Szenario, ich war so auf so einer... Ja, so eine Art Amphitheater, modernes, so eine Waldbühne im Prinzip. Also ich weiß nicht, die Nordlichter unter uns, so Bad Segeberg kennt man ja, ne, wo immer die großen Karl-Meyfeld-Spiele sind.
Das war gerade
das zweite
Mal in der Episode, dass sich bei mir alles aufgestellt hat.
Nee, bei mir gar nicht, bei mir sehr positiv. Also sowas oder diese Waldbühne in Berlin oder so, die kennt vielleicht auch der eine
oder
andere.
Wenn ich Amphitheater höre, denke ich übrigens an einen Frosch.
Echt?
Ja, nee,
ich denke an so... Ach so, nee, ich denke an Cäsar. Ich sehe mal Cäsar da oben sitzen und dann den Daumen senken oder heben für Russell Crowe. Irgendwie sowas. Das ist bei mir so das Ding eigentlich. Also Gladiator. Für mich ist es ein Gladiator.
Das ist besser. Das ist besser als ein Frosch.
Ich war, Safe. Ich war auf so einer Waldbühne und war halt irgendwie im Publikum. Ich weiß gar nicht genau, was ich mir da angeguckt habe. Keine Ahnung. Irgendwie eine Veranstaltung halt. Und saß da und das war alles irgendwie, alles relativ entspannt und so. Und dann hat der Traum so kurz irgendwie ein bisschen die Kurve genommen. Und ich war in einem Szenario, in dem ich wusste, in 5 Minuten muss ich auf die Bühne und muss Stand-Up-Comedy machen. Ich weiß nicht warum, aber es war für mich so völlig offensichtlich, dass der Timer so langsam runterläuft und ich jetzt auf einmal auf diese Bühne muss und vor ein paar hundert oder tausend Leuten da ein Stand-Up-Comedy-Programm abliefern muss. Und dann ging das los bei mir. Also es ging wirklich im Traum los, habe natürlich völlige Panikattacke bekommen oder so einen absoluten Nervositätsschub. Und dann weiß ich noch, dass ich dann wirklich im Traum versucht habe, mir aus dem Nichts, weil ich da offensichtlich nicht drauf vorbereitet war, so kleine Bits zu überlegen. Newsflash hat natürlich nicht funktioniert. Ne? Also ich habe dann wirklich so halb wach im Traum da gelegen und überlegt, meine Fresse, was könnte ich jetzt aus dem Ärmel schütteln, was irgendwie ansatzweise lustig sein könnte, um irgendwie diesem Szenario gerecht zu werden. Ich habe dann angefangen, mir irgendwie Zettel und Stift zu organisieren und mir wirklich wie so ein schlechter Nachwuchskomödie mir so Buzzwords auf meinen Zettel zu schreiben. Ich bin ja auch immer mal auf so Open-Mic-Dingern und so und guck mir das an, wie die Leute dann so neues Material testen. Die haben ja auch immer alle so einen Zettel und vergessen dann meistens irgendwie, was sie noch erzählen wollten und die Überleitung haut nicht so richtig hin und dann gucken sie mal rauf und sagen, ach ja, Thema Autoversicherung. Und dann kommt halt so ein Bit dazu irgendwie. Und da ging es in meinem Kopf gegen die Reise los und ich habe da krampfig versucht. Und natürlich bin ich relativ schnell da gewesen, dass ich dann überlegt habe, die einzige Chance, die es gibt, ist vielleicht, kann ich aus x Jahren Lirum Larum irgendwie versuchen, mich an die witzigsten Geschichten zu erinnern, die man dann zumindest erzählen kann, die natürlich nicht als Stand-up funktionieren, aber irgendwie so, dass man vielleicht ein paar Leute zum Schmunzeln bringt oder so. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein, bin dann irgendwann dran, gehe nach vorne auf die Bühne und no joke, wie in so einem schlechten Film, in dem Moment, wo ich vorne an diesem Mikrofon angekommen bin und ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ich war richtig panisch. Ich bin genau in der Sekunde aufgewacht. Und ich lag im Bett,
mein Gott.
Alter. Ich dachte, was ist hier los, ne? Und ich weiß bis heute nicht, ist das ein Albtraum? Also ist das so ein destruktives Szenario oder
das
war
das
eigentlich,
schon als
also ist das was
Positives?
Alter, ohne, und ich weiß nicht, was da passiert ist, ey, aber das hat mich so radikalst aufgewühlt, dass das gefühlt mein erster Traum seit 10 Jahren ist. Also ich weiß nicht, Traumdeuter da draußen, wird ja welche geben. Und bitte nicht so Hobby-Traumdeuter, sondern irgendjemand, der wirklich ein bisschen Credentials hat und sagen kann, ich kann mich dazu äußern. Bitte hier, Ferndiagnose, was ist? Also ist das mein Unterbewusstsein, was mich auf eine Bühne treiben will? Ist das mein Unterbewusstsein, was sagt, geh niemals auf eine Bühne? Was machen wir daraus?
Also ich als dein Hobby-Traumdeuter, genau das, was du also willst, sage dir, es gibt irgendwo diesen kleinen Teil in dir, der sich das zutraut. Aber dann kickt auch wieder jetzt so ein bisschen, du hast jetzt deine eigenen Insecurities, wolltest du in dem Traum eigentlich mit dir ausmachen.
Wahrscheinlich.
Und es lief so semi-gut, weil ja schon in deinem Selbstkonzept gibt es ja irgendwo eigentlich eine ziemlich stabile Säule, dass du, ich meine, du hast ja auch einen Award, dass du dich als sehr lustigen Menschen auf jeden Fall siehst und als jemand, der Leuten Spaß bereiten kann und der Leute unterhalten kann. Aber dann kam jetzt doch, dann gibt's irgendwo scheinbar doch diese große Unsicherheit, bin ich denn wirklich so witzig? Reicht es nur? Sind es alles wirklich grenzdebile Idioten, die Lirum Larum hören? Gibt es auch andere Menschen da draußen, die vielleicht sagen, oh mein Gott, der ist ja gar nicht witzig? Und das hast du in diesem Traum einmal durchgekämpft. Und ich find's aber eigentlich nur ein bisschen schade, dass das jetzt nicht für Content sorgt. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt eine Episode, wo du jetzt jeden einzelnen Joke, den du dir im Traum spontan ausgedacht hast, jetzt hier nachpredigen könntest. Das ist wirklich...
Das wäre vom der ultimative Beweis dann gewesen, ist man witzig oder nicht? Also ist man wirklich fucking hilarious? Schaffst du es in 5 Minuten Traum, dir ein gutes Comedy-Bit zu überlegen? Oder halt nicht, ne? Ich glaube, Newsflash wäre wahrscheinlich nicht so. Ich finde, du hast das gut gemacht. Also wenn es bei dir mit Sportmedien und Podcasterei und so, wenn das nicht funktioniert als Person des öffentlichen Lebens, dann kannst du vielleicht so Hobby-Traumdeuter. Mhm. Dirk der Deuter, irgendwie sowas.
Ja, ich würde mich eigentlich immer noch als Igniter Ingo eigentlich immer noch sehen, aber ansonsten müssen wir mal ein kleines bisschen schauen. Ich finde das auch einfach immer nur traurig. Also ich habe glaube ich so 2-3 Mal in meinem Leben, da habe ich wirklich mal so zumindest so borderline luzide geträumt. Also jetzt nicht, dass ich das so komplett steuern konnte. Ich finde es verrückt. Du musst ja mal überlegen, was das für ein Skill ist. Wenn Leute das einfach konstant haben, dann ist ja, also keine Ahnung, das würde mein ganzes Leben verändern, weil der Schlaf auf einmal nochmal so einen viel größeren Fokus im Leben hätte, sollte er natürlich eh haben, weil Newsflash ist gesund, ausreichend zu schlafen, aber das ist halt auch so ganz krank. Also ich kenne es nur von meiner Freundin, die träumt auf einem wirklich insanen Level. Das ist, also was da dann immer für Stories kommen, die kann sich dann auch meistens immer noch dran erinnern. Das ist jetzt nicht luzide, aber da passiert regelmäßig, dass ich mir dann morgens anhören musste, ja, du bist wieder gestorben und dem Hund ging es auch nicht so gut, mir ging es auch nicht gut und dann immer so, ja, perfekt. Top, alles klar, ich kann mich jetzt wieder versuchen reinzufühlen, was du jetzt da durchmachen musstest, hört sich sehr, sehr scheiße an. Bei mir ist es wirklich eigentlich, also 98% der Fälle, dass ich aufstehe und das ist eigentlich immer das, was einen am meisten ärgert, wenn du so irgendwie noch im Hinterkopf hast, ich habe irgendwie super interessant oder geil geträumt, aber ich erinnere mich an gar nichts mehr,
wirklich an gar nichts mehr.
Das ist immer sehr, sehr scheiße, ja.
Ja, ich weiß, bei mir passieren, wenn dann halt diese Klassiker, dass, ne, so man verarbeitet, was den Tag über passiert ist, also dann vermischen sich irgendwie so Job und private Themen und keine Ahnung, und auf einmal kennen sich Leute, die halt offensichtlich überhaupt keine Chance haben können, sich zu kennen, also dann unterhalten sich in den Erinnerungsfetzen, die ich habe, dann keine Ahnung, meine Tante und der Postbote bei der Arbeit und fahren zusammen in Urlaub, weil sich das halt irgendwie so komplett vermischt, das ist halt so super random. Aber da wir jetzt ja in Zukunft immer so gottlos früh aufnehmen, vielleicht wird das hier ein neues Element, vielleicht erinnern wir uns auf einmal an Träume, weil wir hier so früh morgens sind.
Ja, das können wir echt machen. Also wenn wir uns mal an einen Traum erinnern und der ist jetzt nicht zu privat, dann finde ich, sind wir eigentlich in der Pflicht, das mal so ein kleines bisschen zu erzählen. Aber hattest du so in der Jugend oder als Kind, weil das ist ja dann eigentlich meistens so in der Phase, irgendwie so, keine Ahnung, so richtig schlimme Albträume oder so irgend so was Konstantes, was immer wiedergekehrt ist?
Ja, ich hatte schon dieses eine Bild, was glaube ich, also weiß ich nicht, aber mein Gefühl wäre da, das hat jede schon mal gehabt irgendwie, dieses klassische Bild von man fällt, aber prallt nicht auf quasi, ne? Also diese Schwerelosigkeit, so ne, dass du dann irgendwann aufwachst, wo du gefühlt noch mitten in der Luft bist und irgendwie immer denkst, irgendwie bin ich gestürzt und war unterwegs in was ganz Furchtbares, aber es kommt nicht zum ultimativen Knall sozusagen. Und dieses Muster hatte ich schon eine Weile irgendwie. Also jetzt nicht so jede Nacht und so und auch nicht so komplett irgendwie ganz crazy. Aber das erinnere ich schon. Ansonsten, glaube ich, war das als Kind auch immer so. Ich kann mich nicht an so produktive, konstruktive Träume erinnern. Also ich habe nicht davon geträumt, dass ich im Champions League Finale das entscheidende Tor gemacht habe oder so, was man als Kind vielleicht träumen würde. Oder dass ich fliegen kann und Superman bin und weiß ich nicht, die Welt von oben sehen kann oder so. Sowas habe ich mir vorgestellt, wenn ich wach war, dann schon. Also so dieses Tagträumen, das habe ich zeitweise schon gemacht, glaube ich. Dass du dann irgendwo sitzt und also das. Mache ich ehrlicherweise, wenn ich drüber nachdenke, mache ich heute auch noch manchmal, Alter. Also so, dass man als Erwachsener da sitzt und sich so positive Was-wäre-wenn-Szenarien aber so richtig detailliert überlegt und da mal so eine halbe Stunde einfach weg ist und so quasi träumt, aber halt bewusst und sich vorstellt, wie wäre das, wenn das und das und das wäre. Hatte ich, glaube ich, nie so in Kinder- und Schlafzeiten. Aber ja, doch, dieses, also das weiß ich, das ist natürlich auch ein scheiß Gefühl, ne, diese Schwerelosigkeit und dieses, oh, du fällst und irgendwie geht's weiter, aber irgendwie auch nicht. Also dann halt lieber, dann gib mir doch mal einmal den Bordstein, so, dann ist wenigstens irgendwas. Also ich bin dann immer aufgewacht, während ich noch so im Fall war, quasi. Also, aber das kann, glaube ich, das glaube ich, so ein ganz bekanntes Traumbild, das haben glaube ich, viele mal gehabt.
Ja, es ist krank. Also es zeigt, glaube ich, nur nochmal, was auch so Pubertät oder dann auch so die Zeit davor als Kind, was man einfach für ein unsicheres Wesen ist und dann da wahrscheinlich auch so viele Sachen macht. Also den zweiten Part, den du erzählt hast, den habe ich gar nicht, glaube ich, ehrlich gesagt. Da bin ich, glaube ich, irgendwie viel zu gefangen in den Gedanken des Alltags. Aber ich hatte ja mal, das habe ich safe auch irgendwann mal erzählt, also es gibt ein paar OGs, die sich an die Story bestimmt noch erinnern. Ich hatte wirklich als Kind, da würde ich auch sagen, da war ich eher noch ein Kind und kein Jugendlicher oder vielleicht so gerade so jugendlich, hatte ich so einen immer wiederkehrenden Albtraum. So ganz klassisch, der war so minimal mit der Realität verknüpft, weil es, glaube ich, ich bin ja auf so einem Hof groß geworden, weil mein Vater halt Landwirt war und dann irgendwie in so einer Scheune und es gab irgendwie so ein Monster, was mich dann eigentlich auch, wo dann immer so ein, was heißt Kampf, wie kämpfen mit einem Monster, so, ne, aber dass halt ich attackiert wurde und dann ist eigentlich auch immer irgendwann damit endet, okay, das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich sterben würde, vorher wache ich natürlich auf, so, ne, ja. Und das aber ich, also wirklich immer wiederkehrend. Ich weiß nicht, ob es daily war oder wirklich einfach super oft und auf einem Niveau, wo man wirklich eigentlich keine Lust hatte, schlafen zu gehen oder Angst hatte zu schlafen, weil das immer passiert ist. Und dann aber auch irgendwann, und das finde ich psychologisch, das hätte ich eigentlich gerne mal aufgearbeitet. Also war das so krass, weil dann halt es diesen einen Traum gab, wo ich dieses Monster besiegt habe und danach ist dieser Traum nie wieder zurückgekehrt. Nie wieder.
Ja, das ist wirklich krass.
Also das ist so heftig, ohne Scheiß.
Weißt du, was ich ja geil finden würde, wenn man so staffelhafter träumen würde, also wenn man so mehr fortlaufende Geschichten hätte, weißt du, das ist so, ne, Episode 1 bis 27, so, und wirklich so eine richtig, so eine Langzeitgeschichte halt, mal über ein paar Wochen so, ist gerade Staffel 3, ey, jetzt sind wir gerade hier bei dem und dem Plot, so, weißt du, aber ist bei dir ja, also das ist ja so ein Classic-Ding, so, das ist wie in so einem Videospiel, ne, du scheiterst immer an dem gleichen Endgegner und dann hast du ihn aber irgendwann besiegt und dann ist gut, dann ist das Thema auch erledigt, jetzt hast du gespeichert quasi, jetzt startest du woanders, jetzt bist du ein Level weiter, also hast du dich eigentlich gelevel-up wahrscheinlich.
Ja, das war wirklich verrückt, aber es ist auch natürlich viel zu lange her, dass ich da noch irgendwas Detailliertes zu erzählen könnte. Ich komme zu einem Erlebnis, auch auf dem Weg, was ich auf Bremen hatte, und ich will deine Meinung dazu hören, / ob du es ähnlich gemacht hättest. Also, was mir in letzter Zeit passiert, und bitte diagnostiziert mich nicht, weil ich möchte nicht schwer krank sein, ich bilde mir irgendwie ein, dass das vielleicht auch irgendwas mit der Diät zu tun hat oder so, wobei das nicht so richtig Sinn macht. Was bei mir momentan ganz krass ist, ist, dass ich immer so... Also es kennt ja natürlich jeder, wenn man weiß so, oh, ich merke schon, ich muss ein bisschen pissen. Aber in letzter Zeit ist es bei mir ganz, ganz heftig, dass dann immer so dieses, es sind so gefühlt 30-40% Harndrang und dann springt es aber von 40 auf 98 innerhalb von 10 Sekunden. So, also das ist wirklich, das ist wirklich krank. Und dann, weil Bremen ist ja keine krasse Strecke, also da muss man keine Pause machen, meiner Meinung nach, aber ich habe, glaube ich, am Ende 2 machen müssen aus den genannten Gründen. Und dann war ich einmal auf der Raststätte, habe da natürlich wieder einen Wildpinkler gemacht, sorry, das ist so, weil ich finde immer, wenn ich nur pinkeln gehen muss, dann fahre ich nie auf eine richtig große Raststätte, dann will ich immer nur auf so einen Parkplatz. Das geht auch schneller, da kannst du einfach ganz schnell, parkst du dein Auto, steigst aus, da ist auch meistens nicht viel los, weil ist natürlich klar, ich würde jetzt nicht von einer 8-köpfigen Familie da irgendwie mich mit dem Rücken hinstellen und dahin pinkeln. Das passt schon meistens, dass ich das mehr oder weniger alleine mache, und wenn mich jetzt da Udo aus 80 Metern theoretisch sehen kann, dann ist mir das scheißegal. So, das ist, glaube ich, auch fair. Und dann habe ich das aber gemacht, und während ich gepinkelt habe, merkte ich dann so, oh, da kündigt sich auch was anderes an, weil es war halt da auch noch relativ früh morgens, da kommt gerade aktiv Land mit, und dann war ich natürlich gefangen, ne? Weil ich war ja auf so einem Parkplatz und es war jetzt kein super kleiner, da gab es halt dieses Rondell, nenne ich es mal so, ne? Jeder kennt das von diesem Parkplatz.
Absolut würdelose Ding da in der Mitte, ja.
Und da ging es dann nämlich los, und dann habe ich echt überlegt, und bei mir ist das Ding, deswegen war es eigentlich keine Entscheidung, weil, also ja, jetzt kommen physiologische Dinge aus meinem Leben, die euch eigentlich nichts angehen sollten. Bei mir ist immer, wenn ich morgens und gerade so auf Reisen, wenn ich es nicht schaffe, mein Stuhlgang so im Rhythmus zu halten wie sonst, dann nehme ich das Problem mit in die nächsten Tage.
Ja, ja, klar.
So, absolut. 100%. Dann sorgt das irgendwie für Verstopfung und so weiter. Deswegen war die Entscheidung für mich eigentlich getroffen, so, ich muss das jetzt durchziehen. So, ich ziehe das jetzt durch. Ich muss jetzt nochmal, die Problem war halt nur, ich habe ganz am Anfang geparkt und dieses Rondell war so 150 Meter entfernt. Erstmal war ich ganz kurz davor, das Auto nochmal anzumachen und dahin zu fahren. Hab mich dann zum Glück, weil da war auch wieder der Gute, da hat der Sport mich wieder gerettet, weil ich habe mir gedacht, Junge, du bist eh in einem Cut. Tim Noah guckt zwar gerade nicht zu, aber dann nimm doch jetzt die Schritte nochmal mit, lauf dahin, lauf wieder zurück, passt schon, du hast auch noch genug Zeit, bist früh losgefahren. So, ich gehe da schon hin, merkst du, okay, geht auf jeden Fall los. Das war immerhin die gute Nachricht, weil ich wusste, das wird eine schnelle Nummer. So, ne? Ja, okay. Ich bin ja mit meinem Stuhlgang gesegnet, deswegen wusste ich, ich kann da jetzt hin, das wird relativ schnell vorbei sein, und dann kann ich mich wieder ins Auto setzen, und ich fühle mich so ein bisschen so, wenn man sich in eine Dusche reinsetzt und kaltes Wasser laufen lässt, so, ne? Und dann so mit Händen auf den Knien. Ich möchte einfach nur noch mal kurz darüber reden, wie unwürdig diese Situation ist. Du hast es gerade schon angedeutet, weil technisch, taktisch gesehen gibt es ja noch eine Option, oder? Man muss diesen Hoverer machen, dass man so da drüber so auf Zehenspitzen kniet und dann festhalten kann man sich auch nirgendwo, weil einfach alles widerlich ist. Und genauso habe ich es dann durchgezogen, und ich wollte dich eigentlich nur mal fragen, hättest du es genauso gemacht, oder ist der Ekel vor diesen wirklich unwürdigen Orten viel zu groß?
Naja, also ohne dass wir jetzt wieder quasi full circle in die Anfangsepisoden unseres Comebacks hier zurückgehen, indem wir sehr hochprozentig über das Thema Stuhl gesprochen haben. Ja, ich hätte das aus der Not heraus auch so gemacht, weil es gibt Leute, die sind gesegnet damit zu sagen, okay, das ist mir hier zu eklig, ich behalte die Sendung nochmal 4 Stunden mit im Zustellwagen und mache das später. Ich verfüge nicht über diesen Skill, sagen wir mal so, sondern wenn es losgeht, geht's los, und dann bist du halt, gut, dann hast du die Option, jetzt irgendwo in so einen Halbwald, an so einen Zaun dich dahin zu verrichten oder halt auf dieses absolut würdelose Klo zu gehen. Also ja, ich wäre da auch raufgegangen. Und ich glaube, dann ist die Option, entweder sich da so rüber zu klemmen oder halt, was dann andere Leute teilweise machen, halt mit 17 Lagen einlagigem Klopapier zu versuchen, irgendwie diesen Rand des Klos in einen Zustand zu bringen, dass man das Gefühl hat, so 30 Sekunden Oberschenkel-Arschkontakt mit dieser Oberfläche sind auszuhalten, sozusagen. Aber wir müssen nicht drüber reden, dass das, also das ist die Grenze des menschlich Machbaren, auf so einem Klo da zu sagen. Und da lobe ich mir dann wirklich, auch wenn das natürlich, weiß ich nicht, jetzt auch nicht absolut geil ist, aber unsere Landsmänner da mindestens mal in Frankreich und ich glaube in einigen anderen
Es ist überall besser, Mann. Deutschland auch ist das schlimmste Land, was Raststätten angeht.
Einfach dieses Loch da reinbuddeln und sagen, hier, komm, das ist nicht schön, aber mein Gott, es hilft irgendwie. Ich finde das halt immer krass an diesen Raststätten. Also man geht da ja als Mann eigentlich so gut wie nie hin, ne? Wenn du irgendwie, wenn du kontrolliert eine größere Veranstaltung abzurichten hast, dann gehst du halt auf Sanifair, so, dann ist es so. Wenn man da pissen muss, macht man so wie du, dann geht man auf einen kleinen Parkplatz und pisst irgendwo in die Walachei, weil, mein Gott. Warum auch nicht so, ne? Ich finde immer wenn man dann doch mal in dieses Rondell reingeht, ich hatte das letztens auch und bin da dann halt einfach pissen am Pissoir gegangen. Ich stand da wieder drin und dachte wieder, also bei mir geht dann wieder dieses los, dieses absolut destruktive Menschenbild, was da manchmal reinkickt, ne? Dass ich so denke, und das hast du ja bei uns im Büroalltag auch manchmal, also dieses, ne? Wir sind da im Büro, was weiß ich, irgendwas zwischen 15 und 35 Leuten im Regelfall und einmal die Woche kommt eine Putzkraft und macht alles sauber und weiß ich nicht, 8 Stunden später sehen mindestens mal die Männerklos aus wie Scheiße. Sowohl die Pissoirs, weil da Leute anfangen, ihre Kaugummis und Snooze-Packungen reinzubolzen, damit die Dinger vorlaufen, als auch offensichtlich die Kabine.
Nein,
und ich denke halt immer so, das kann doch nicht sein. Also ich habe dann irgendwie, ein Teil von mir hat so ein naiveres Menschenbild zu sagen, ey, es muss doch funktionieren. Wir haben alle, jeder von uns hat das Interesse daran, wenn er in die Situation kommt, auf dieses Klo gehen zu müssen, dass es halbwegs okay aussieht. So, und du kommst in diese Kabine rein und offensichtlich stehen da Leute und pissen gezielt an die Decke oder machen irgendwelche anderen finsteren Sachen mit einem, also mit einer, so einem destruktiven Geist zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier rein und ich mache jetzt allen anderen, die hier jemals rein wieder müssen, mache ich jetzt das Leben zur Hölle. Das ist meine einzige Mission. Die gehen dann wieder raus, keine Ahnung, waschen sich die Hände, setzen sich in ihren Golf GTI, fahren weiter und denken, boah, das war eine geile Aktion. Den habe ich es richtig gezeigt, weil es muss ja das Szenario sein. Wie passiert das sonst? Das kann doch nicht sein.
Ja, ja,
das kann nicht sein, dass diese Klos aussehen, wie sie aussehen. Wieso?
Warum? Wir haben uns als deutsche Gesellschaft dafür entschieden, einfach zu sagen, wir sind uns einig, diese Situation ist eklig und jetzt weißt du was, jetzt scheiße ich an die Wand. So, ich finde das jetzt so eklig, dass ich jetzt hier an die Wand scheiße. Und das ist so komisch, dass wir uns alle dafür entschieden haben. Übrigens aus vielen Erfahrungsberichten meine ich, dass das bei Frauenklos übrigens überhaupt nicht besser ist. Also das ist kein reines Männerproblem, weil bei Frauen gibt es wohl auch regelmäßig das, dass sich dann auch eine Dame in diesem Szenario denkt, weißt du was, ich channel jetzt meinen inneren Da Vinci, ich nehme jetzt meinen Tampon und bemale die Decke. Also es gibt die verrücktesten Dinge, die da auf jeden Fall auch passieren, aber das geht eigentlich auch nicht in meinem Kopf, wie wir uns eigentlich alle einig sind, dass das wirklich ein würdeloses Szenario ist und man das ja recht gut eigentlich handeln könnte, wenn sich alle nur so an die Grundprinzipien halten, dass man irgendwie nicht neben's Klo scheißt, auf die Brille scheißt oder die nicht vorhandene Brille scheißt. Ja, es ist unglaublich. Und da musst du dir auch nochmal vorstellen, ne, wenn wir nochmal ans Szenario zurückgehen. Es gibt irgendwo einen Menschen da draußen, der hat irgendwie so einen Zettel, sieht er im Treppenaufgang, dass da diese Open Invitation zu irgendeiner Geburtstagsparty ist. Der geht dahin, weil er sich denkt, hey komm, ich kenne ja eh noch nicht so viele Leute, ich will jetzt mal ein bisschen connecten. Dann kommt man ins Gespräch und dann wirst du gefragt, ach, was machst du eigentlich beruflich? Dann sagst du so, ja, ich bin Architekt, ich habe da so einige Projekte. Und dann fragen sie, ah, super, was machst du denn so? Ja, ich mache so Raststätten. Und dann kommt die Rückfrage, ah, geil, hier diese großen Dinger und dann auch mit diesen geilen Service-Klos und dann so, ich bin so der dieses Rondell auf dem Parkplatz gemacht hat an der Autobahn und du bist quasi der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass da das Guantanamo Bay des WC-Gangs entstanden ist.
Ja, wir haben ja irgendwann mal unsere große Idee, dass ich weiß gar nicht mehr, wie wir es genannt haben, des Berufssozialismus oder so, dass man einmal, also quasi einen Monat im Jahr immer irgendwie einen anderen Job macht. Da wäre ich schön, also da wäre ich froh, wenn man so 3-4 Vetos hätte oder Veten, wo man sagen könnte, ey, wenn das, weißt du, wenn der Glücksrad das anzeigt, lass mal, ich würde ein bisschen was zahlen, um nochmal zu drehen auf jeden Fall.
Ja, also, ja gut, haken wir das Thema ab. Wir haben gerade wieder einigen Leuten auf jeden Fall das Frühstück, glaube ich, ein kleines bisschen schöner gemacht. Ja, das muss man sagen. Ich habe noch eine Sache, die würde ich als Lebensbibel einfach mal auch spontan mit draufhauen wollen. Das ist für mich das Thema und die offene Frage, ab welchem Alter darf man es sich noch erlauben, mit diesen Schlafhaaren rumzulaufen? So, weil ich habe heute Morgen auch in den Spiegel geguckt und war so kurz davor. Ich musste halt 6.30 Uhr aufgestanden und dachte mir so, ja, eigentlich ist ja auch scheißegal, ich muss mich jetzt für einen Podcast nicht hübsch machen, für so ein paar Clips. Bloß dann habe ich halt gesehen, selbst bei meiner Haarlänge, ich hatte halt hier so rechts an der Seite hatte ich so ein Büschel, was so nach oben gestanden ist. Und da dachte ich mir so, fuck man, nee, ey, ich bin Mitte 30, das kann ich jetzt nicht bringen, dass ich mit so Schlafi-Haaren jetzt hier irgendwie vor die Kamera gehe. Und ich habe das letztens auch dann hier bei Per, bei uns aus der Firma, bei der German Beach Tour gesehen, der hat das einfach durchgezogen an einem Tag am Freitag, hatte der halt so Schlafi-Haare und dann meinte ich zu ihm so, ey, nur mal so kurz, ne, du hast da wirklich noch diese klassischen, ich bin 13 und ich wasche mich nicht und ich bin so morgens in die Schule gegangen, Haare. Und ich würde jetzt gern von dir wissen, offiziell, ab wann darf man sich das nicht mehr erlauben?
Aus Eigeninteresse bin ich geneigt zu sagen, gibt's keine Regel, weil mir das aktuell auch häufig passiert. Ich glaube, die echte Antwort ist ein bisschen eine andere. Bei mir ist das auch so, ich bin ja gerade in dieser In-Between-Phase. Ich habe mich ja irgendwann vor ein paar Wochen entschieden, um mal wieder ein bisschen wachsen zu lassen. Newsflash, ich habe Freitagabend einen Friseurtermin und werde dann wieder korrigieren, weil es mir auf den Sack geht. Es ist einfach wieder die Zwischenlänge, ich kann es nicht ertragen. Sie sind für meine Verhältnisse gerade relativ lang und dementsprechend habe ich jeden Morgen, ich habe diese Schlafi-Haare jeden Morgen. Und ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich so Bauchschläfer oder so ein bisschen Seitenschläfer oder so. Das heißt, eigentlich habe ich selten diese am Hinterkopf, diese ganz klassischen Alfalfa-Dinger, die so platt gedrückt sind, aber dann gleichzeitig irgendwie so hochstehen, ne? Im Moment, seit die meine Haare ein bisschen länger sind, habe ich das jeden Morgen. Und das ist, deswegen finde ich das eigentlich, wäre ich da gerne liberal und würde sagen, es ist völlig okay. Weil warum nicht, ne? Du hast diese typischen Leute, die abends duschen statt morgens, ne? Die gehen dann abends duschen, wollen sich fresh machen, gehen schön ins frisch bezogene Bett, frisch geduscht und so, weil sie sich morgens die Zeit sparen wollen oder was weiß ich, weil sie Abendduscher sind und wollen dann am nächsten Tag einfach sich anziehen, Kaffee trinken und ab zur Arbeit. Die leiden halt unter diesem Szenario und denen kann ich jetzt schwer allen sagen, ihr müsst duschen gehen, weil was ja das Faszinierende bei mir zumindest an diesen Schlafi-Haaren ist, den kommst du mit Produkt, kommst du nicht weit. Also du
schwer,
musst, ich
ja,
muss
schwer.
Duschen. Mhm. Ich kann die nicht korrigieren. Ich kann da 17 Dosen Wetgel und Haarspray und Schaum reinmachen, die kommen wieder, die lassen sich dann einmal richten und dann fast forward 25 Minuten, bing, sind diese scheiß Dinger wieder da. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist ja offensichtlich so. Deswegen wäre ich da gerne nicht so wahnsinnig radikal. Ich finde das als Kind und Jugendlicher natürlich ist das völlig in Ordnung. Keine Frage, da ist ja auch irgendwie, da gehört das ja irgendwie dazu.
Ja, als Student finde, oder so kannst du es auch noch bringen, das ist ja auch klar.
Ich finde es als Elternteil dann auch wieder okay. Also ich finde gerade so relativ junge Väter, da finde ich das, da siehst du das ja häufiger, ne? Die dann
dass
wirklich
man den
so morgens
Struggle
so
ein bisschen den ansieht, ja.
Genau, die bringen dann, weiß ich nicht, Tochter oder Sohnemann irgendwie in die Kita oder so und sehen halt so aus, wie sie aussehen. Hinten flattert alles so ein bisschen und du weißt schon so, ja, okay, Bruder, es ist eine harte Phase, alles gut. Du musst wirklich, mach dir keinen Kopf über Haarstyling, du hast wirklich ganz andere Themen im Leben gerade. So, Freifahrtschein finde ich komplett. So, wahrscheinlich wäre ich jetzt prototypisch derjenige, dem man es eigentlich verbieten müsste. Ich bin noch nicht in der Situation, dass ich Vater bin. Ich bin aber eigentlich auch zu alt, als dass ich aus der alten Welt noch kommen kann. Also wahrscheinlich ist das so ein Ding, hört sozusagen auf, okay zu sein mit dem ersten Bildungsabschluss, wann auch immer der ist, also mit dem Bachelor oder Ausbildung oder was auch immer man macht. Da endet das und es beginnt wieder. Ist dann die Frage, ich würde sagen, es beginnt mit der Geburt des ersten Kindes, da kann man wieder. Und dann hat man Freifahrtschein, weil auch Rentner mit so Schlafi-Haaren sind ja ultra cute. Also ne, da hinten ist das ja absolut unbegrenzt, das ist total fein. Ich bin wahrscheinlich ehrlicherweise gerade genau in dieser Phase, ich dürfte gerade wahrscheinlich nicht. So, also das wäre, glaube ich, meine vorsichtige Antwort. Zwischen erstem Bildungsabschluss und erstem Kind sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wie viel man mit Schlafi-Haaren so durch die Welt läuft.
Ich wäre jetzt so ganz pauschal bei 28 gewesen. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube für mich so 28 das Alter, wo dann so langsam.
Würdest du sagen, da ist man so erwachsen, da ist man so ernst
zu
nehmen?
Nee, weil ich finde so 28 ist so diese, das hört sich schon so traurig jetzt ist, weil du sagst gerade schon hier Leute, die, keine Ahnung, die machen dann mit 18 ihre Ausbildung fertig, sind mit, stell dir mal vor, die mit 27 haben die schon 10 Jahre Berufserfahrung und so weiter. Mhm. Aber ich bin irgendwie noch in dieser studentisch geprägten Welt und natürlich von meinem eigenen Bildungsweg, dass ich irgendwie so für mich denke, 28 ist so dieses Alter, da muss dann langsam einem bewusst werden, dass man langsam anfangen sollte, erwachsen zu werden, weißt du? Und dass es da dann so losgeht und dass dann auch der Move sein sollte zu sagen, ich gehe vielleicht nicht mehr mit Schlafi-Haaren irgendwo zum Amt oder keine Ahnung, bewerb mich auf was auch immer, weil einem das schon so cute ist, teilweise ist, je nachdem welches Altersspektrum oder was für ein Typ man ist, dass einem das ja wirklich jegliche Seriosität einfach mal kurz rausraubt.
Gegenmeinung beziehungsweise Gegenvorschlag. Also ich würde erstmal dazu geben, ich finde das total sympathisch. Ich finde Menschen mit Schlafi-Haaren durchschnittlich sehr viel sympathischer als Menschen mit gut gestylten Haaren. So, ich glaube, das ist ein Schlagmensch, der mir persönlich moralisch sehr viel näher ist, weil ich, also Achtung, große Unterstellung, ich würde sagen, es sind sozialere Wesen. Ich würde sagen, es sind tendenziell linkere, progressivere Wesen, die Schlafi-Haare haben. Ich würde sagen, der geneigte FDP-wählende Investmentbanker hat sehr selten Schlafi-Haare. Der ganz cute St. Pauli-Fan, Sozialarbeiter, hat häufiger Schlafi-Haare. Und deswegen sind mir Schlafi-Haare erstmal, sind mir die total sympathisch. So. Zweiter Disclaimer. Wir sollten in einer Welt leben oder uns in eine Welt bewegen, in der es völlig egal ist, wie deine Frisur aussieht, bei der Frage, wirst du ernst genommen, wirst du im Job ernst genommen, wirst du in irgendwelchen zwischenmenschlichen Interaktionen ernst genommen. Sollte so sein. Frisur sollte keine Rolle spielen.
So. Aber wir sind schon irgendwie bei Hygiene und so, oder? Weil ich meine, du beschreibst jetzt gerade sehr, sehr romantisch da irgendwie eine Region. Ich würde sagen, 80% der Schlafi-Haaren-Besitzer, vor allen Dingen im jüngeren Spektrum, die spielen gerne WoW, die trinken abends 2 Liter Eistee und pissen in der Nacht noch in diesen Eistee wieder rein.
Nein. Das ist ein völlig, völlig falsches Bild von Schlafi-Haarträgern. Das ist ein völlig, völlig anderer Schlagmensch. Das ist der Schlagmensch, den ich gerade beschrieben habe. Und das ist der Schlagmensch, der morgens die Süddeutsche liest und irgendwie ein bisschen schlechtes Zeitmanagement hat und es deswegen nicht mehr schafft, da noch einmal in den Spiegel zu gucken und dann mal so losschlurft. Also Schlafi-Menschen schlurfen ja auch häufig, ne? Schlafi-Menschen heben im Schnitt ihre Fußsohle 5 Zentimeter weniger vom Boden beim Gehen als Nicht-Schlafi-Menschen. Da bin ich mir zum Beispiel sehr sicher. Das könnte man validieren. Man könnte das messen. Also ich glaube, ich könnte, wenn du mir nur die Unterhälfte von Menschen beim Gehen auf dem Gehweg morgens zeigen würdest, könnte ich dir sagen, wer von denen hat obenrum Schlafi-Haare. Das glaube ich schon. Also weißt du, ich meine, ich glaube, man sieht das. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es führt ja dazu, dass man weniger ernst genommen wird. Also ne, es wird dazu führen, wenn du mit Schlafi-Haaren bei Chef oder Chefin sitzt und sagst, hier, pass auf, ich brauche Gehaltserhöhung 30%, weil ich performe wirklich gerade wie ein ganz großer. Wenn Chef dich dann anguckt und du hast radikale Schlafi-Haare, glaube ich, wird das deine Chancen nicht erhöhen, dass du diese verdiente oder unverdiente Gehaltserhöhung bekommst. So. Und aus der Welt müssen wir ja eigentlich raus. So, ich bin ja nur auch beruflich ein bisschen im Personalbereich unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wie viele hunderte, eher tausende Bewerbungen in meinem Leben gelesen. Es hat sich ja irgendwann in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen die Meta herauskristallisiert. Hält sich ehrlicherweise so gut wie niemand dran, aber ist ja so passiert, dass man sagt, wir schicken kein Bild mehr mit im Lebenslauf. Weil der erste Eindruck soll eher faktenbasiert auf Basis des Lebenslaufs, des Anschreibens und was weiß ich was passieren und nicht so sehr auf dem absolut klischeehaften, ich gucke eine Person auf ein Bild an, habe sofort Assoziationen und Erwartungen und keine Ahnung was. Deswegen sagt man ja, nimm das Bild raus. So, ne? Wie gesagt, hält sich keiner dran. Wir müssen quasi die bildlose Erscheinung ins analoge Leben führen. Also Beispiel, du sitzt dann irgendwie bei einem Amt oder so und hast irgendwie einen wichtigen Antrag oder bei Gericht oder keine Ahnung, vor deinem Chef, bei der Gehaltserhöhung oder Chefin und dann brauchst du im Prinzip so eine Wahlbox, wie in einer Wahlkabine. Du brauchst so eine Box, die dich im Prinzip ab dem Nippel obenrum quasi abschirmt, damit nur das gesprochene Wort in dem Moment entscheidet und nicht die Schlafi-Haare. Also eigentlich bräuchte man so tragbare schwarze Balken, mit denen du dich sozusagen situativ aus der Situation nehmen kannst, dass dich deine sehr sympathischen Schlafi-Haare davon abhalten, einen Erfolg in einem Gespräch zu erzielen. Mhm. Weil das ist ja so, ne? Du guckst jemanden an mit Schlafi-Haaren und denkst, ja, okay, du bist super süß, aber jetzt ein Kredit über 50.000 Euro bei uns, bei der Deutschen Bank, schwierig. So, weil das passiert ja. Und da müssen wir raus, sage ich.
Ja, finde ich sehr romantisch, aber ja, ich weiß nicht, ich bin ja auch der Meinung, also das ist ja auch nicht nur, ist ja in allen Lebensbereichen so. Ich finde ja erstmal, finde ich auch Leute, das wollte ich einmal kurz sagen, die man dann auch, keine Ahnung, mal in der Bahn sieht oder auf der Straße, so Anzugträger, die sich fühlen, weil sie einen Anzug tragen im Alltag, finde ich wirklich absolut katastrophal, kriegt man ja manchmal so ein bisschen mit, gerade so dann bei diesen jungen, aufstrebenden Geschäftsmännern oder so, das ist absolut fatal. Aber es ist ja schon irgendwie so, man kann das ja auch nicht rausreden. Ich bin zum Beispiel auch ein Verfechter davon, dass man auch bei, also auch selbst auf der reinen Freundschaftsebene kann man ja nicht wegreden, dass so das Optische auf jeden Fall auch ein Faktor ist. Weil das sind ja irgendwie auch Anknüpfpunkte, wo man irgendwie für sich feststellt, oh, keine Ahnung, tickt vielleicht so ein kleines bisschen wie ich oder was auch immer. Und das auch irgendwie in Form von nicht klassisch Attraktivität, aber dass man so auf eine Person raufguckt und sagt, ey, cooler Look, deswegen sympathisch oder wie auch immer, dass das auch so ein Door-Opener sein kann für, mit der Person habe ich jetzt Bock zu reden oder so. Aber du hast an sich natürlich komplett recht, weil, und da bin ich mir auch höchstgradig sicher, dass einem da extrem viele gute Kontakte und Gespräche flöten gehen, weil man natürlich schwerst voreingenommen immer in irgendwelche Situationen geht. Das ist mit Sicherheit so.
Wie würde sich unser Podcast verändern, wenn ich in anderthalb Jahren ein 195 Kilo Kavenzmann mit Schlafihahn wäre? glaubst du, der Content würde sich verändern, wenn das so wäre? Wenn ich so ein richtiger, eine richtige Kabimse wäre, die hier sitzt, Riesenprobleme hat, irgendwie in diesem Stuhl sich halbwegs auszurichten und so und sich so konstant Schlafihahre hätte.
Da sage ich dir, da bin ich mir 100% sicher, dass ich den Podcast nur besser machen würde.
Ja, oder?
Ja.
Oder sind wir zu einig?
100%.
Ja, gut. Also ich bin bereit für unser kleines Projekt hier alles unterzuordnen. Also begleitet mich gerne auf meine Reise.
Kilo, Storno.
Du willst meine Reise zum so wird meine Biografie heißen. Meine Reise zum Kavenzmann.
Episodentitel ist gefunden. Ja, das ist geil. Ich war mir die ganze Zeit so 58 Minuten, ich dachte mir so, fuck man, jetzt müssen wir gleich Episodentitel brainstormen, wir haben ihn.
Ladies and Gentlemen, we got him. Ich hatte ganz viele, warte. Ich hab 4 Stück für dich insgesamt. Ich hatte nämlich nebenbei schon mitgeschrieben. Naja, ich habe für dich natürlich Ignite Ingo.
Oh mein Gott, sehr guter Titel.
Ich habe der Antanzprofessor. Das hast du ja auch zwischendurch gesagt.
Ja, ja.
Ich habe logischerweise Schlafihaare. Und ich habe meine Reise zum Kavenzmann.
Also aus den vielen alle stark. Fuck, das müssen wir noch ausdiskutieren.
Ja, kannst du dir einen aussuchen von.
Aber Ignite Ingo wird mich hoffentlich in den Schlaf begleiten. Das ist wirklich, das müssen wir irgendwann, mein Gott, das müssten wir mal verfilmen, ey. Das wäre ein geiles Prinzip.
Wer würde den spielen? Welcher ist Olli das schon? Christian Ulm in. Oh Gott, ja, okay, fair. Aber wir haben in die gleiche Richtung gedacht. Christian Ulm als Ignite Ingo.
Ja, das wäre auch großartig.
Roland Emmerich, falls du das hörst, melde dich.
Oder M. Night Shyamalan, damit da noch ein paar geile, paar geile Plot-Twists mit drin sind. Ja,
nach dann, Moonfall und Krieg der Welten jetzt der neue Blockbuster von Roland Emmerich, Ignite Ingo.
Ja, okay, wir müssen aufhören. Mein Hund will raus und will Futter haben. Der Tag beginnt jetzt erst. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Denkt dran, auf jeden Fall ein bisschen zu supporten. Wir haben auch schon wieder, ich glaube, wir sind jetzt bei 1,3 Bewertungen bei Spotify. Das ist sehr, sehr schön.
Geht doch gut.
Die 5,0 werden wir natürlich nicht bekommen. Will man auch nicht, weil so 4,9 ist der absolute Sweet Spot als Podcast. Von daher supportet uns dann natürlich gerne. Also, das soll jetzt nicht der Aufruf sein, uns auch mal 3 oder 2 oder 1 oder so zu geben. Bleibt da weiter bei den 5. Das passiert, wie gesagt, nicht mit der 5,0. Ansonsten, wie gesagt, Instagram-Account auf jeden Fall supporten. Da gerne auch mal, wenn ihr uns einen ganz großen Gefallen tun wollt,
mal
dann
liken und so.
Ja, genau, mal ein bisschen so interagieren, damit man da den Algorithmus wieder ein bisschen anschiebt und so. Ne?
Schreibt einfach irgendwelche scheiß Kommentare. Schreibt unter, weiß ich nicht, schreibt einfach Ignite Ingo rüber, ist mir egal.
Fragt ChatGPT vorher, was kann ich machen als Interaktion, damit das diesen beiden Schlafihahn-Brees maximal hilft und dann wäre das auf jeden Fall super.
So ist es. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in gottloser Frühe, aber ich freue mich jetzt schon. Wir haben das sehr gut über die. Du hast mich in den Puls getalkt. Ich habe jetzt Puls
geil,
und bin
oder?
Bereit für den Tag.
So startet man jetzt echt gut in den Tag. Das ist eigentlich schon wieder Selbsthilfegruppe hier, eigentlich eher als Podcast. Aber gut.
So ist es. Macht's gut. Bis nächste Woche, meine Freunde.